Lob und Dank. Lasst uns Platz nehmen. Würdig ist das Lamm. Halleluja. Jesus ist das Lamm Gottes. In der Ewigkeit wird Jesus angebetet. Wenn wir die Offenbarung lesen, die 24 Ältesten, die fallen nieder, legen ihre Kronen ab und sie preisen Gott und rühmen Gott. Halleluja. Würdig ist das Lamm. Ich lade euch ganz herzlich ein zu diesen nächsten Gottesdiensten. Das ist jetzt eine ganze Reihe von Sieg-Gottesdiensten. Das ist morgen Jesus der Gekreuzigte. Wir predigen Christus den Gekreuzigten, was das auch immer heißt. Morgen wird das Thema sein und dann am Sonntag früh morgens 10 Uhr wieder. Um 10 Uhr sind wir wieder hier. Da wird das Thema sein, er ist auferstanden, er lebt. Unser Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Ich finde, das ist die großartigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Mein Jesus lebt. Praise Gott. Golgatha, das ist mein Thema heute an diesem Karfreitag. Golgatha war kein Unfall. Golgatha war kein Unfall. Wir werden auch nachher das Abendmahl miteinander feiern. Golgatha war keine Katastrophe. Sondern Golgatha ist von langer Hand vorbereitet worden von dem Vater im Himmel. Am Mittwoch sprach ich über die Erniedrigung Jesu. Es war sein persönlicher Wunsch. Vater, ich gehe runter zu diesen Erdengeschöpfe. Ich werde sie erlösen. Ich werde ihnen helfen, von diesseits nach jenseits zu kommen. Ich werde den Weg durchbrechen für sie. Ich werde die Bahn machen. Das Kreuz ist die Brücke von diesseits nach jenseits. Deshalb musste Christus leiden, musste auferstehen, musste auf diese Erde kommen. Es war ein Muss von Gott aus. Also kein Unfall, keine Katastrophe. Seine Hingabe war ein Projekt der Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, es passierte nichts ohne der Einwilligung Jesu. Jede kleinste Bewegung, also das kleinste Geschehen, was dort um Golgatha, um die Kreuzigung passierte, das war vorgesehen, geplant vom Vater. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, zu tun den Willen meines Vaters. Ohne den Willen Gottes fällt hier sowieso kein Spatz vom Himmel, geht kein Haar einem aus dem Kopf raus. Also deine Haare sind gezählt, kannst ganz sicher sein und getrost sein. Die sind alle nummeriert. Und ohne dem Wissen Gottes passiert gar nichts. Und jetzt schon so ein großes Ereignis wie die Kreuzigung Jesu. Golgatha war also kein Unfall, sondern es war eine Entscheidungsschlacht. Eine Entscheidungsschlacht. Und wisst ihr, was das bedeutet? Da kommt die Wende. Der Sieg ist noch lange nicht da, aber der Durchbruch ist da. Waterloo, Stalingrad oder die Keilerei bei Issus. Also das sind Durchbrüche. Und die Perser werden noch wiederkommen, das ist klar. Also die sind noch nicht, haben es noch nicht aufgegeben. Wenn wir denken nur an diese ganzen Marathonkrieg oder die Schlacht bei Marathon, das war noch nicht vorbei. Nach 10 Jahren kamen sie wieder, die Persen, versuchten noch einmal. So, der Teufel gibt nicht auf und deshalb, wir sind noch hier, aber der Durchbruch ist geschehen. Der Durchbruch ist passiert. Wir haben gesiegt. Golgatha. Golgatha war eine ganz klare Zulassung Gottes nach dem Sündenfall. Wir lesen schon in der biblischen Geschichte und dein Nachkomme, liebe Eva, das wird der Schlange den Kopf zertreten, der Nachkomme der Eva, also ein irdischer Mensch mit göttlicher Inspiration, dein Nachkomme wird das tun. Golgatha stand Jahrtausende vorher fest, bevor es Juden gab, bevor es die Römer gab, bevor es dich und mich gab, stand Golgatha fest. Kein Unfall. Ich möchte nur sagen, dass wir müssen da nicht Jesus bemitleiden jetzt, lieber Heiland, und du bist gestorben. Nein, er wollte sterben. Er wollte sterben. Und da müssen wir nicht traurig sein. Im Gegenteil, wir sollten jubeln und sagen, danke Jesus, dass du gestorben bist. Wärst du nicht gestorben, wir wären alle beim Teufel in der Hölle. Der Teufel wollte mit allen Mitteln verhindern, dass es keine Juden gibt, dass kein Jesus kommt, dass kein Kreuz gibt. Im Garten Gethsemane hat der Teufel Jesus so bedrängt. Jesus, stirb, komm, stirb hier im Garten unter diesen schönen Olivenbäumen. Und man wird dich hier begraben, dir sogar ein Denkmal setzen. Aber Jesus wollte nicht unter den Olivenbäumen sterben. Er wollte am Kreuz hängen, ganz bewusst und ganz bestimmt. Er wollte mit den Verfluchten und Verdammten mitsterben. Das wollte er. Der Teufel wollte also mit allen Mitteln verhindern. Er wusste ganz genau, was Gott vorhat. Jesus sollte nicht geboren werden. Jesus sollte nicht gelebt haben. Und Jesus sollte nicht gestorben werden. Nicht sterben auf diese Art und Weise. Golgatha war eine reine Inszenierung Gottes. eine Bloßstellung des Teufels, Satan. Und jetzt guck mal, einen Unschuldigen hast du. Und auf einen Unschuldigen bist du gestürzt. Einen Unschuldigen hast du ruiniert. Die Schuldigen kannst du ruhig haben, aber dieser Unschuldige, der von keiner Sünde wusste, an den hast du dich vergriffen. Und die Hölle hat gezittert, als dann das rauskam, wen sie gekreuzigt haben. Sie haben den Richtigen gekreuzigt. Nicht irgendeinen Schein-Menschen oder falschen Menschen, nein. Gott zeigte hier, gerade bei der Kreuzigung, sie von einer total anderen Seite. Geschwister, und das ist für mich so großartig zu wissen, Jesus starb für mich. Er zeigte sich von einer Seite, wie wir Gott noch gar nicht gekannt haben bis jetzt. Dass er leiden kann. Gott kann leiden. Und er starb wie ein Verbrecher für Verbrecher. Sogar, dass der schlimmste Verbrecher Hoffnung fassen kann. Der letzte verlorene Mensch Hoffnung fassen kann. Für mich ist Jesus gestorben. Wir sehen an der Kreuzigung oder an der Hingabe Jesu, dass Gott auch durch die Tiefen gehen kann. Dass Gott auch das Negative verkraften kann. Auch das Negative gehört zum Leben dazu wie das Positive. Wir wollen immer das Positive, das Schöne. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Nein, auch Kreuzigen gehört dazu. Ist ein Stück des Lebens. Hier zeigt Gott, dass er durch auch leiden kann und was durchleiden kann und was verträgt. Und Leid ist eines der Wesenszüge Gottes, über die wird kaum gesprochen, weil es ist ja nicht populär zu leiden. Keiner möchte leiden. Alle möchten so schönes, easy, leichtes Leben haben. Aber Gott, ein Wesenszug der Entwicklung, der Entfaltung ist Leiden. Wenn du wächst, plötzlich spannen dir deine Kleider. Das gehört auch zum Leiden und so weiter. Oder du brauchst eine andere Schuhgröße, wenn man wächst. Und das gehört zum Leiden. Und wenn wir uns entwickeln sollen zu Kindern Gottes, Söhne und Töchtern Gottes, dann gehört Leiden mit dazu, vom Diesseits nach Jenseits zu kommen. Es gibt kein echtes Leben ohne Leid. Die Pflanze muss durchbrechen durch diesen Beton oder Asphalt oder was es auch ist. Und so ist auch das Leben, das muss durchbrechen durch den Tod, durch diese Welt. Das Leben hat auch Schattenseiten. Und Gott zeigt auch auf der Schattenseite, bin ich noch dein Vater und dein Gott und dein Heiland und dein Retter. In Hebräer Kapitel 5, Vers 7 und folgende Verse lese ich. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens, und davon sprechen wir, wenn wir über Golgatha sprechen, wenn wir das Abendmahl feiern, wir sollen das beim Abendmahl seinen Tod gedenken und verkündigen, Jesus starb. Und das ist, was alles passiert. Er hat sein Leben zerbrochen, sein Blut vergossen. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten kann. Du siehst also, er hat mit Gott gerungen, mit dem Vater. Vater, hilf mir, steh mir bei. Und ein Engel stärkte ihn in dieser Stunde mit Schreien. Kannst du dir Jesus vorstellen, dass Gott weint, dass Gott schreit, dass Gott blutet, dass Gott Wasser und Blut schwitzt? Das gehört zum Gott. Sein und es gehört zum Menschsein, genauso. Denn wir sind ein Ableger von Gott, Kinder Gottes. So, wir lesen weiter. Und Gott hat ihn erhört. Und so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und hat vollendet als Urheber des Heils ewige Erlösung. Und ist jetzt der hohe Priester geworden, der dich und mich bei Gott vertritt. Er wäre das nie geworden. Jesus wäre nie hoher Priester, Fürbitter, Schiedsrichter, Erlöser geworden, wenn er nicht das alles durchlitten hätte, wenn er die ganze Prozedur nicht kennen würde. In allem, was er getan hat, ist er uns ein Vorbild geworden, ein Vorläufer. Einer, der gezeigt hat, Johannes, das kannst du auch. Was ich gekonnt habe damals bei den Juden, im Garten Gethsemane, von meinen Jüngern verlassen, enttäuscht, von meinem besten Kumpel verraten vom Judas und so weiter. Das kannst du auch ertragen. Ich habe es auch durchlebt, sagt Jesus. Machst du. Und wisst ihr, wir durchleben diese Phasen im Leben. Ob wir gemobbt werden, ob wir beleidigt werden, ob wir schlecht behandelt werden. Das ist unser Leben. Das Kreuz, der nehme sein Kreuz, nicht das Kreuz Jesus, sondern sein eigenes Kreuz und trage jetzt mutig und kühn und tapfer. Golgatha ist nur ein Beispiel, wie man Gott durchlebt. Und erlebt. Leiden, das kann man sich gar nicht vorstellen, das, was er durchlitten hat. Aber er zeigt uns, das ist möglich. Du kannst es. Du kannst es, du schaffst es. Und Jesus macht hier den Unterschied zu allen anderen Göttern und Helden und Geistern. Er zeigt ihnen, nicht nur das schöne Leben. Weißt du, die meisten Götter, die lebten ein leichtes, schönes, bequemes Leben. Die genossen die ganzen Züge des Lebens. Und Leiden war tabu für sie. Die unteren Schichten, die sollten leiden, aber nicht wir. Aber Jesus zeigte, ich steige hinab bis zu den untersten Schichten und ich leide als Gott, als Schöpfer. Götter leiden nicht. Sie meiden das Leid. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Das überlassen sie lieber den Menschen. Aber Jesus hat nichts den Menschen überlassen, der hat es auf sich genommen und sagt, ich gehe. Leidende sind den Göttern ein Ekel. Leidende sind den Göttern ein Ekel. Das passt nicht in den ganzen Götterlegenden. Aber jetzt hat Gott seinen Sohn gesandt und der hat durchlitten. Und jetzt hat Gott mit uns Erbarmen. Er versteht uns. Der Erbarmungswürdige wird selbst der Erbarmende, der dort am Kreuz hängt. Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Plötzlich braucht er Erbarmen. Und Gott zeigt uns, Gnade ist es. Die Liebe des Vaters ist es, was Jesus gehalten hat bis zum Schluss. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das musst du und ich eines Tages tun. Wenn wir dann am Sterbebett liegen oder sonst irgendwo in einer Situation sind. Vater, jetzt befehle ich mich dir an. Mach du das Übrige. Der Gehasste wird der liebende Gott. Alle haben ihn verlassen. Niemand wollte mit ihm was zu tun haben. Der Missverstandene wird der verstehende Gott plötzlich, weil er hier durchgegangen ist, weil er das kennengelernt hat, weil er weiß, was es ist, beleidigt zu werden. Gott zeigte mit niemand auf dem Finger und sagte, du da, nein, er nahm alle Schuld auf sich. Nehmt mich, sagt er. Nehmt mich. Er weiß, was es ist, von jedermann verdammt zu werden. Von seinen besten Freunden. Ich muss es vorstellen, plötzlich sieht Jesus den einen, den habe ich doch geheilt. Dem ist das Ohr angewachsen. Verstehst du? Und bei dem ist das und jenes passiert. Und die sagen alle, kreuzige ihn. Und wahrscheinlich dem, der das Ohr angesetzt wurde, der hat noch mehr geschrien als alle anderen. Denn der war Knecht des hohen Priesters. Tonangebend. Und er hat alles erlaubt, sich zu verspotten, zu verachten, sich den Dornenkrone aufzusetzen, sich beleidigen zu lassen. Und das ist Christsein. Christsein heißt Christus nachfolgen in allen Stücken, so werden wie er war. Und wir denken, Christsein ist nur, ich komme in den Himmel. Aber bevor du in den Himmel kommst, musst du in die Hölle. Musst du durch das Kidron-Tal, durch das Tal des Todes gehen. Er erniedrigte sich. Das kann man sich gar nicht verstehen. Es sei denn, du durchlebst das. Und deshalb erlaubt Gott immer wieder, dass du Situationen durchlebst. Ich bin hilflos, ich bin machtlos, ich bin kraftlos, ich bin geistlos. Ich bin glaubenslos, ich kann nicht glauben. Und dann hörst du Stimmen, sag doch deinem Gott ab. Musst du das alles durchmachen? Eigentlich musste Jesus das gar nicht durchmachen. Aber er hielt es fest. An Gott mit großem Geschrei. Manchmal musst du schreien. Und flehen. Wie kann man als Gott sich so hergeben, fragt man sich, dass man alles mit sich machen lässt und alles erlaubt, sich dem Spott, dem Pöbel sich aussetzt? Das muss ich nicht. Und du musst vieles nicht in deinem Leben, aber wenn du Jesus nachfolgst, wirst du vieles dürfen, können, durchleben. Das wird dir nicht erspart bleiben. Und in meiner Bibel heißt es, er hat sich dem Spott ausgesetzt, dem Widerspruch sich ausgesetzt. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns wegsehen von unseren Zipperleins. Lass uns wegsehen von unseren Kleinigkeiten. Das, was du durchmachst, ist eine Lappalie, glaub mir das, im Vergleich zu dem, was andere durchmachen und was Jesus durchgemacht hat. Es gibt Menschen, was glaubst du, was die alles durchmachen müssen? Lies mal die Kriegsberichte, Katastrophenberichte. Was für Erschütterungen Menschen durchmachen müssen. Und der Sohn Gottes hat auch solche Erschütterungen der Dinge durchgemacht. Lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, hat das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Ach, was soll's? Rutsch mir den Buckel runter. Was soll's? Als Schande geachtet und hat sie gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Und weißt, was es zu Rechten des Thrones Gottes zu sitzen bedeutet und heißt? Mit Christus regieren, mit Jesus die Kontrolle behalten, mit Jesus alles in den Griff zu haben, mit Jesus nicht durchdrehen, nicht zusammenbrechen. Gott, hilf mir. Mein Gott. Er hat uns hier ein Vorbild zurückgelassen, wie man mit Widersprüchen lebt, mit Widerständen umgeht, mit Gegensätzen umgeht. Alles ist gegen dich. Eine Welle ist größer als die andere und schrecklicher als die andere. Und er hat uns gezeigt, wie man bewusst das Negative gewähren lässt. Je mehr du dem Negativen widerstehst, desto schlimmer wird die Geschichte. Verstehst du, desto schlimmer wird? Jesus lässt gewähren. Komm, bitteschön. Lies, was er, wie er gelebt hat. Er hat alles sich behandeln lassen, sich ungerecht behandeln lassen. Wir müssen oft viel Unrecht ertragen. Und in der Endzeit wird das heißt, da wird noch größer die Ungerechtigkeit. Das Chaos. Die Ungerechtigkeit, was wir heutzutage erleben im sozialen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich. So viel Leid und so viel Elend, so viel Diskriminierung. Und das muss man ertragen. Jesus ertrug das alles. Tapfer und Kopf hoch. Das Kreuz zeigt uns, es geht. Es war kein Unfall. Und es ist kein Unfall. Da müssen wir alle durch, ihr Lieben. An Jesus sehen wir, wie viel Elend und Leid ein Mensch verkraften muss und manchmal kann. Er ist uns alles geworden. Paulus sagt von sich aus, dass Jesus Recht in seinem Leben hat. Das geht. Bei mir ging's auch, sagt Paulus. Wie viel Nöte habe ich durchgemacht für Jesus, um Jesu willen? Ich war den wilden Tieren vorgeworfen. Ich wurde gesteinigt. Ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. Ich habe das und das erlebt, was so ein Mensch verkraften kann. Und hat noch persönliche Probleme gehabt, körperliche Leiden, ein Pfahl im Fleisch, was weiß ich, was das alles noch gewesen ist. Der ist mit all diesen Dingen fertig geworden. Dieser Apostel Paulus, weil er sich an Christus orientiert hat. Paulus hat sich nicht an Gesetz orientiert, sondern an Christus. Das hat er durchlitten. 1. Korinther 9, Vers 22 sagte, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf das Christus in mir Gestalt gewinne. Jesus ist alles für ihn geworden. Herr, wenn du das konntest, kann ich auch. Wenn du so betest, in deiner Not, in deiner Situation, Jesus, wenn du das kannst und konntest, kann ich auch. Und das gibt dir Kraft. Der Glaube an Jesus ist nicht nur, dass ich mir Jesus vorstelle, der oben im Himmel irgendwo über Wolken weit residiert. Nein, du musst vorstellen, wenn er das konnte, schaffe ich mit Gottes Hilfe auch. Und mir wird ein Engel zur Seite stehen und er wird meine Hände unterstützen, meinen Verstand unterstützen, meine Nerven unterstützen, meine Beine unterstützen, meine Hände unterstützen. Durch seine Leiden hat Jesus so viel gut gemacht, als Durchbrecher, als Vorreiter, als Eisbrecher, hat so viel gut gemacht, so, du musst jetzt nur noch den Weg nachfolgen ihm. Einfach Schritt für Schritt Jesus nachfolgen. Und das ist nicht schwierig. Der Weg ist frei. Der ist schon ausgetrampelt. Und vor dir sind schon Tausende und Abertausende gegangen diesen Weg. Eine Wolke von Zeugen umgibt uns, sagt uns der Hebräerbriefschreiber. Sein selbstloser Einsatz hier von Jesus gibt dir eine neue Einstellung, macht dich mutig und sagt, oh Herr, wenn du das konntest. Und das hat mir geholfen, dass ich das verstanden habe. Nicht nur, dass ich an Jesus glaube, nein, Herr, wenn du das konntest, kann ich auch durch deine Gnade, durch deinen Trost, durch deinen Beistand, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist. Jesus hält uns keine moralischen Predigten. Er sagt, seid meine Nachfolger. Seid mein Nachfolger. Macht es einfach so, wie ich es gemacht habe. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus. Das ist Golgatha. Du musst keine Angst mehr vor Versagen haben. Und selbst wenn du versagst und zusammenbrichst, wie Jesus, dort auf dem Weg nach Golgatha, er brach zusammen, da war gleich ein Mann da, der ihm geholfen hat, das Kreuz zu tragen. Und ich sage dir eines, wenn du zusammenbrichst, Gott wird einen Engel oder einen Menschen oder einen Afrikaner oder einen Asiaten oder sonst irgendjemand vorbeischicken und sagt, du hilf dem. Und er wird vielleicht von innerlich sogar gezwungen zu helfen, wie der Simon von Kyrene. Es ist verblüffend, wie Gott Hilfe zur Seite stellt. Du bist nicht allein, aber du musst zuerst mal Mutterseelen allein das Kreuz tragen und die Peitschenhiebe hören. Und erst wenn du nicht mehr kannst, kommt Hilfe. Die meisten Leute erwarten von Gott Hilfe, noch bevor sie losgehen. Da brauchen sie eine Schwimmweste, da brauchen sie das und da brauchen sie das und da brauchen sie das. Und dann gehen sie erst. Nein, Jesus nahm das Kreuz und er ging. Und während er hinging, hat er gemerkt, ich schaffe nicht. Der Teufel wollte, dass er da seinen Geist schon aufgibt. Der wurde ja ausgepeitscht von den Römern. und war dem Tode nahe. Aber er brach zusammen und sagt, nein, Vater, ich muss das Ziel erreichen bis nach Golgatha, bis ich den Gipfel erreiche, bis zum Berg Gottes. Das ist Golgatha, der Berg Gottes. Und als er dort ankam, da haben schon zwei das Kreuz getragen, er und der Simon. Er und der Simon. Der wusste nicht einmal, was da los ist und was da passiert. Er ging nur vorbei, kam gerade vom Acker, von Feldarbeit. Jesus hat schon alles für dich durchgemacht und gezeigt, so geht es, meine lieben Kinder. So geht es, ganz einfach. Geh und du wirst schon durchkommen. Du wirst es schaffen. Gib dich nicht auf. Viele Leute geben sich viel zu früh auf und sagen, das geht nicht, wir können es nicht, da ist nichts zu machen. Die Obrigkeit ist da, aber wir haben eine andere Obrigkeit und das ist Gott über uns. Halleluja. Er ist der Chefarzt. Er ist der Oberrichter. Er ist der Führer. Weißt du, Versagen, und ich möchte hier Menschen Mut zureden, Versagen ist keine Katastrophe. Keine Katastrophe. Das ist der normale Weg des Lebens. Man versagt, bricht was zusammen und man steht wieder auf und man geht wieder weiter. Gib dich nicht auf. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Zusammenbruch ist keine Katastrophe. Vielleicht ein Neuanfang sogar. Du brichst zusammen, kriegst einen Herzinfarkt und dann fängt dann das Herz wieder ganz normal zu schlagen. Oder kriegst ein neues Herz. Je nachdem. Oder Bypass. Oder irgendetwas. Also es geht auf jeden Fall weiter. Wie? Das ist eine andere Geschichte. Gott wird schon dafür sorgen, dass es weitergeht mit deinem Leben. Bei Gott darfst du nicht zimperlich sein. Denk an Golgatha. Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Angsthasen kommen nicht in den Himmel. Nur Osterhasen. Aber auch die werden gerettet. So durch die Arche Noah sind sie gerettet worden. Aber Angsthasen, für die gibt es keinen Platz im Himmel. Wer nicht stirbt, der wird auch nicht auferstehen. Ohne dem Vorbild Jesus werden wir nie das Ziel erreichen. Gottes Reich ist nicht für Dünnhäutige, für Feiglinge, Weichlinge, für Waschlappen. In der Offenbarung Kapitel 22, draußen werden die sein. Die kommen nicht zum Reich Gottes, zu der Herrlichkeit. Draußen werden sie sein. Draußen werden die sein, die nichts vertragen. Draußen werden die sein, die Angst haben. Draußen werden die sein, die sich überall dücken und nachgeben und den Weg des geringeren Widerstandes suchen. Draußen werden diese sein. Jesus hat uns hier, gerade auf Golgatha, eine Duldeethik gelehrt. Kind, halt aus. Kind, halt aus. Eine Duldeethik. Wie man mit jeder Unterdrückung und Ungerechtigkeit fertig wird. Und wie man immer die Oberhand behält. Niemand kann dich beherrschen, es sei denn, du lässt dich beherrschen. Niemand. Ich könnte mir einen Buckel runterrutschen. Wenn du das so in deinen Gedanken sagst, so flopsig, musst gar nicht groß an Gott glauben, aber wenn du so hart bist zu dir selber, nach mir die Sinnflut, dann wirst du überwinden, dann wirst du stehen bleiben. Und wenn du noch an Gott glaubst, da kriegst du also eine doppelte Portion, doppelte Gnade. Mein Gott wird mir helfen. Irgendwie komme ich hier raus. Wie, weiß ich nicht, aber vielleicht holen mich die Schmetterlinge. Oder die Engel. Oder irgendjemand. Jesus lehrt uns eine Dulderethik. Wie man dem Teufel widersteht. Wie man Leid erträgt. Wie man das Böse bekämpft. Wer Gott wirklich vertraut, der nimmt sich selbst nicht so wichtig. Das sagt die Bibel. Er nahm sich nicht so wichtig. Oh, mein Bauch, mein Kopf, meine Nerven und meine Nieren, meine Leber. Nein, der nimmt sich nicht so wichtig. Wenn du an Gott glaubst, ich bin überzeugt, es kann sich alles regenerieren. Der nimmt nicht alles gleich zu Herzen. Weißt du, deshalb haben so viele Menschen heutzutage gebrochene Herzen, weil sie alles zu Herzen nehmen. Nimm nicht alles zu Herzen. Wie oft ist die Welt schon untergegangen und immer wieder ist was Neues entstanden. Als ich unten mal in Weißrussland und in der Ukraine war, neben Tschernobyl, weißt du, Tschernobyl, sowas vergiftete Gegend, verseuchte Gegend, alles ist üppig und wächst. Und wie? Warum? Die Menschen sind weg. Die Bösen sind weg. Und es kann gedeihen und sich entwickeln. Die Welt geht nicht unter. Und nicht so schnell wenigstens. Lass dein Herz nicht beschweren. Reg dich nicht so immer auf über jede Kleinigkeit, über jede Lappalie und dass du gleich auf 180 bist. Der glaubt, der flieht nicht gleich vor den Schwierigkeiten. Der stellt sich den Schwierigkeiten. Und der weiß, seit Golgatha gibt es ein Happy End. Seit Golgatha gibt es ein Happy End. Golgatha ist nicht das Letzte, ist das Vorletzte. Der Tod ist nicht das Letzte, ist Vorletzte. Nimm diese Dinge nicht so ernst, auch nicht den Tod eines Menschen, eines lieben Menschen. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst, darfst du auch an der Auferstehung glauben, an ein Ostern. Und bei jedem Golgatha gibt es ein Ostern, eine Auferstehung. Als meine Mutter gestorben ist, ein paar Tage später habe ich einen Traum gehabt und in diesem Traum sehe ich, meine Mutter kommt den Berg runter und hat meine Oma an der Hand und noch ein paar andere, die ich gekannt und die nicht gekannt habe. Und dann sagt sie, wir wollen jetzt bei euch wohnen. Ich habe gesagt, Mutti, wir haben nur 3 Zimmer. Sagt er, nein, wir kriegen schon alles, wir kommen schon zurecht. Weißt du, die Gestorbenen, die kommen alle wieder. Gott wird sie alle wiederherstellen. Und weißt du, dann siehst du deine Lieben in ganz anderer Schönheit, in ganz anderer Verklärtheit. Und Jesus war verklärt, als er auferstand. War nicht mehr der alte Jesus, den man bespucken konnte, wo der Speichel runterlief, die Dornenkrone hatte. Nein, er war ein strahlender Jesus. So strahlend war er, dass sogar in seinem Leintuch, in dem Turiner Leintuch vielleicht ist es, vielleicht ist es nicht, aber es ist mir egal, aber das Licht war so stark, dass sein Gesicht eingebrannt wurde. Ja, das Licht heller als 1000 Sonnen. Das ist unser Herr. Er kommt mit einem verklärten Licht und sagt, Mutti, das gibt's nicht. So sagt er, doch, das geht alles. Ich sag dir, bei Gott geht alles. Bei Gott geht alles. Bei Gott geht alles. Golgatha ist ein Happy End. Leeres Grab. Ostermorgen. Lebendiger Heiland. Manche werden da wirre. Die weinen vor Freude, weil sie das nicht fassen konnten. Wie ist das möglich? Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Halleluja. Golgatha, schau den Berg der Verklärung. Weißt du, Golgatha war von Gott geplant, lange Zeit. Die Jünger waren dabei. Die Jünger waren dabei, Petrus, Johannes und Jakobus, sie waren dabei. Und dann erscheint Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und von was sprechen sie? Von was reden sie? Was ist das Thema, das die da oben auf dem Berg der Verklärung reden? Moses und Elia und Jesus, sie unterhalten sich in einer wunderbaren Sprache über den Ausgang der Dinge. Nicht den Eingang, den Ausgang der Dinge. Wie wird es sein? Was passiert? Lukas 9, Vers 30 und folgende Verse. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Und es waren Moses und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte oder sich erfüllen sollte. Sie reden von seinem Ende. Und wir sollen vielmehr nicht nur, dass es jetzt passiert, dafür reden, von der Krankheit reden, vom Leid reden, vom Mangel reden, von Komplexen reden, von Schwierigkeiten reden. Nein, wir sollen vielmehr vom Ausgang der Dinge reden. Das ist toll. Sie reden vom Ausgang. Und die 2 Männer da, die lebten Jahrhunderte auseinander, die waren gar nicht so Zeitgenossen. Und sie haben das Gleiche geredet mit Jesus zusammen über den Ausgang. Das passierte, bevor es passierte. Und du musst an Jesus glauben und wissen, es wird anders werden. Gott hat den Schlüssel in der Hand. Er hat das letzte Wort. Also das Kreuz von Golgatha, der Tod Jesu, war kein Unfall. Lang beredet, lang besprochen von der Gottheit, lang besprochen von Moses, dem Gesetzeslehrer, von den Propheten Elia hier. Lang besprochen und eine besprochene Sache ist das. Auch dein Schicksal. Weißt du, Schicksal ist ein Pseudonym, wenn man Gott nicht unterschreiben lassen möchte. Schicksal. Auch dein Schicksal ist von Gott bestimmt. Glaubst du das? Dein Schicksal ist bestimmt. Und da muss man Jesus nicht bemitleiden und bedauern. Und man muss man auch dich nicht und mich nicht bemitleiden und bedauern. Weißt du, unser Schicksal ist bestimmt. Jesus Schicksal war bestimmt. Es war eine gottgewollte Sache, von langer Hand vorbereitet. Auch dein Schicksal ist von langer Hand von Gott, vom Vater im Himmel vorbereitet. Versteh mal, wenn du verstehen willst. Golgatha war der Wille Gottes, ein göttliches Muss. Und in unserem Leben gibt es, ich kann mich entscheiden, muss mich nicht entscheiden, aber manchmal muss ich mich entscheiden und da gibt es für mich nichts anderes. Und das ist Vorherbestimmung, von Gott bestimmte Wege. Lukas 24, 26, Jesus fragt daher nach der Auferstehung die beiden Emmausbrüder: Musste nicht Christus leiden und das alles erdulden und in seine Herrlichkeit eingehen? Musste das nicht alles passieren? Da bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist letzte Woche. Oder in den letzten Tagen. Bist du der Einzige? Liest du keine Zeitung? Hörst du nicht Nachrichten? Siehst du nicht fern? Bist nicht dabei gewesen? Weißt du nicht die Aufregung? Bist du der Einzige? Und guck mal, Jesus danach kann erklären. Und ich sag dir, der Tag X wird kommen, wo du nur rückwärts schaust und sagst, musste das nicht alles passieren? Und weh mir, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich gar nicht hierher gekommen. Hätte Gott gar nicht gefunden. Wäre nicht das geworden, was ich geworden bin. Musste Christus nicht leiden? Apostelgeschichte 17. Paulus sagt den Thessalonicher, er erklärte ihnen in Apostelgeschichte 17, Vers 2, und er legte ihnen dar, dass Christus leiden musste und von den Toten auferstehen musste und dass dieser Jesus, den ich jetzt sage, den ich euch verkündige und so weiter, der Christus, dieser Messias ist. Morgen werde ich über Jesus, den Gekreuzigten, sprechen. Aber er hat den Thessalonichern erklärt, das musste alles passieren. Auch in deinem Leben gibt es ein Muss. Ob du es glaubst oder nicht, es gibt ein Muss. Kannst dich drehen, so viel du willst, du musst diese Richtung gehen. Ohne dem Leiden wäre Jesus nicht Jesus geworden. Der Messias, der Erlöser, der Immanuel, Gott mit uns. Wäre das nie geworden. Weißt du, wie Gott arbeitet? Als Antiheld. Antiheld wird er zum großen Held. Durch Antiheld. Er ist Antiheld. Er ist genau das Gegenteil vom Held. Ein Antiheld. Und dieser Antiheld wird tatsächlich der Held. Und ich sage dir eines, nicht die Helden beherrschen die Welt, sondern die Antihelden. Die Antihelden, die Angst haben. Und die klein sind, die schwach sind, die sich so schwach vorkommen. Nicht die Saurier haben die überlebt, die ganze Katastrophe. Weißt du, wer die Katastrophe überlebt haben? Die kleinen Mäuschen, die sich verkrochen haben und gezittert haben und Angst gehabt haben. Das ganze Geschmeiß hat überlebt, aber die Saurier, die kannst du nur noch versteinert irgendwo finden oder als Erdöl heute noch gebrauchen. Jesus am Kreuz ist alles andere als der Sieger. Er ist voller Schmerzen, voller Verachtung. Er hat alles verloren, hat alles aufgegeben. So sieht kein Held aus. Golgatha war kein Unfall, das betone ich immer noch. Er war kein Star und kein Champion, dem man zujubeln würde. Alle haben sich weggedreht, wollten die gar nicht sehen und angucken. Und Jesaja 53, es war keine Schönheit an ihm. Wild. Zersaust. So hat er gekämpft, so hat er gerungen. Er machte weiter. Er hat sich nicht aufgegeben. Das war einer, der gesagt, ich halte es durch. Am Kreuz stehen die meisten wie versteinert. Schwarz angezogen. Nichts gegen, wenn jemand schwarz angezogen ist. Gott segne dich. Aber ich werde nie vergessen, ja, ich bin in der Sowjetunion groß geworden. Habe ich nicht dabei gedacht. Früher habe ich rote Socken gehabt. Komme ich in den Gottesdienst mit roten Socken? Da kommt eine Schwester aus Schwabenland und sagt, Bruder, mal tu das, heute ist Karfreitag. Man geht in schwarz auf schwarze Socken. Verstehst du? Mir macht nichts, ich habe jetzt auch heute rote Krawatte an. Warum? Das Blut des Lammes reinigt mich und macht alles neu. Halleluja. Wir müssen nicht traurig aussehen. Keine flotte Musik. Ja, und alles still und ruhig. Meistens gibt's Gewitter am Karfreitag. Glücklicherweise kein Erdbeben und keine Sonnenfinsternis. Aber das alles gab's damals, als Gott für uns stritt. So, Jesus ist der Antiheld geworden, von dem man sich besser abwendet, dem man gar nicht zuhört, gar nicht zuschaut, mit dem will man gar nichts zu tun haben. Dort, dieser Jesus auf Golgatha, mit dem wollte man nichts zu tun haben. Ich kenne diesen Menschen nicht. Hör, Petrus sogar. Das ist kein Triumphbogen. Und da steht niemand Spalier. Und da ist keine Blaskapelle da. Da wird kein Denkmal gesetzt. Da winkt niemand zu, Halleluja, Jesus. Die drehen sich alle um, schütteln den Kopf und sagen, wie kann man, wenn das Sohn Gottes ist, anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selber helfen. Da wird kein roter Teppich ausgerollt. Und da klatscht niemand. Jetzt stirbt er. Nein, er stirbt allein. Und Geschwister, da ist auch eine ganz große Wahrheit. Den letzten Weg, die letzten paar Schritte musst du ganz allein gehen. Da geht kein Vater mit, keine Mutter mit, kein Bruder, keine Schwester, kein Mann, keine Frau, keine Kinder. Den musst du allein gehen. Und dennoch ist das kein Unfall. Corrie ten Boom hat etwas ganz Tolles gesagt über den Tod. Der Tod ist der alte Diener, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder Gottes heimkommen. Der Diener, der macht die Tür auf. Und er verschwindet. Als Gott sie demütigen ließ, sich entmachten ließ, sie beleidigen ließ und so weiter. Als er machtlos da am Kreuz hing, da wird nichts retuschiert. Weißt du, noch schön, ein bisschen Schönfärberei. Da wurde alles so gelassen, wie es ist. Keine Schönheit und so weiter, nichts da. Gott hat es nicht nötig gehabt, das irgendwie noch zu beschönigen. Da war nichts Erotisches, da war keine große Beliebtheit, keine Heiligkeit, da war kein Nimbus über Jesus, da war die Dornenkrone über ihn. Golgatha. Kein großer Erfolg. Verstehst? Alle seine Jünger laufen weg. Alle. Und er fragte noch sogar den Letzten, wollt ihr auch noch weggehen? Da ist kein Ruhm, keine Lobreden. Keine hält ein Referat, unser Herr Jesus Christus, spucken auf den Boden und gehen davon. Das Kreuz ist keine Siegerpose. Jesus, der Antiheld, stirbt als Versager für Versager. Halleluja. Jesus stirbt als Versager für Versager. Am Kreuz befreit er niemand. Am Kreuz wirkt er kein Wunder. Als Machtloser, als Gotteslästerer stirbt er, als Versager, als Verlierer. Ganz ohne Glanz und Gloria, so stirbt Jesus. So hat Gott gewollt, dass man die andere Seite Gottes auch kennenlernt und nicht nur die Halleluja-Seite. Sein Ruhm sollte verblassen, sein Stern sollte verlöschen, sein Name sollte ausgelöscht werden, niemand sollte mehr an ihn denken. Das war was, was man wollte. Und der Teufel hat sich die Hände gerieben, jetzt haben wir den. Er sah so hoffnungslos aus, sein Name, ein Spottname geworden. Er war der leidende Gottesknecht, der den Willen Gottes tun wollte und getan hat und deshalb wegen auch in diese Welt kam, als Knecht Gottes, als Diener Gottes. Viele sind über Jesus entsetzt. Als Knecht Gottes. Sie möchten nur den herrlichen Jesus haben. Morgen werde ich über den Gekreuzigten. Mir ist der Gekreuzigte so groß geworden. Heiland, das tatst du für mich. Und hast mir vorgelebt und vorgemacht. Er hat andere Werte gebracht und alles umgewertet, was bisher galt, gilt nicht mehr. Und jetzt bekommt man neue Werte. Das ist der Weg ins Jenseits, in eine andere Welt. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Und den Dämonen und den Königen und den Mächtigen, den Supergeistlichen das Maul gestopft und ihr ganzes Image zunichte gemacht. Das hat er gemacht. Nur Radikale, die aufs Ganze gehen, gewinnen das Leben. Die einfach nur aufs Ganze, die ihr Leben nicht wert achten, die gewinnen das Leben. Und die, die überleben möchten, die sich immer dücken und sich verstecken und sich verkriechen, die werden es verlieren. Deshalb sagt Jesus, wer sein Leben gewinnen will, der muss verlieren. Und wer verliert, der wird gewinnen. Der bereit ist, aufs Ganze zu gehen. Golgatha ist der Ort der Umwertung, der Umschichtung. Einfach, man stellt alles auf den Kopf. Jesus wurde bewusst arm, ohne irgendwelche Faszination, hat er keine Macht, verfügt auch über keine Macht, wollte auch keine Macht haben. Und als Pilatus sagt, ja, wo sind deine Diener? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt? Meine Diener, meine Jünger würden kommen und für mich streiten. Er verzichtete bewusst auf allem. Er nahm alle Schuld auf sich. Und er führt keinen Gegenschlag aus. Das ist Jesus. Hat keinen Hass. Im Gegenteil, Golgatha ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kannst du das für deine Feinde beten? Für deine Freunde könntest du vielleicht. Für deine Lieben könntest du vielleicht. Aber für deine Feinde, Vater, die da unten stehen und mit dem Kopf schütteln, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er lässt bewusst das Recht der Stärkeren gelten. Golgatha war kein Unfall. Aber der Schwache wird der Starke. Das ist Antiheld. Der Schwache wird der Starke. Bei Gott und durch seine Gnade wird der Schwache der Starke, der Arme der Reiche und der Verachtete der Geachtete. Jemand, der alles hat, dem nichts fehlt, der nichts vermisst, Was will er groß erzählen von seinem Leben? Was kann man dem überhaupt noch schenken? Nicht einmal Ostereier. Der hat ja alles. Aber der Arme, der ist dankbar für jede Kleinigkeit. Der Arme ist dankbar für alles. Das Kreuz stellt alles auf den Kopf, bringt eine ganz neue Rangordnung in diese Welt. Einfach eine totale Umwertung. Die menschliche Schwäche wird zur göttlichen Stärke, wenn du schwach bist. Und dann kannst du plötzlich Biografie schreiben. Mein Weg vom Gefängnis zum Thron Gottes oder wohin auch immer. Dann kannst du was erzählen. Wenn du eine Katastrophe durchgemacht hast, wenn du eingeschlossen warst und dann um dein Leben bangtest und dann wieder rausgekommen bist irgendwie, dann kannst du eine Geschichte schreiben. Dann wird deine Lebensgeschichte verfilmt sogar noch. Verstehst? Da wirst du ein Superstar. Aber zuerst einmal musst du durch. Gott muss sich für Golgatha sich nicht entschuldigen oder was revidieren oder was schön reden. Es ist Ergebnis langer Vorbereitung, sein Wille. Und Gott braucht kein Mitleid. Wenn du versuchst, Gott zu verstehen, wirst du krank. Wirst du krank, wenn du versuchst, Gott zu verstehen. Weißt du, wirst du von Dämonen besetzt, von Mitleidsdämonen. Armer Jesus, armer Jesus. Jesus ist kein armer Jesus. Er ist arm geworden, ganz bewusst. Er ist schwach geworden, ganz bewusst. Er ist krank geworden, ganz bewusst. Er ist nicht kein armer Jesus. Glorreicher Jesus. Halleluja. Der Löwe aus Juda hat gekämpft. Golgatha war kein Unfall. Gott wollte nichts Böses. Er wollte uns nur vom Bösen erlösen. Und alles auf den Kopf stellen und sagen, meine Freunde, so geht's nicht. Keiner ist gut, egal wie viel Gutes er tut. Und erst wenn wir das, was Gott in uns hineingelegt hat, outen, rausbringen und in dir steckt Kraft, in dir steckt Leben, in dir steckt Friede, in dir steckt Freude, das muss raus. Aber solange die Schale noch so dick ist, der Panzer so dick ist und nicht zerbrochen wurde, kommt nichts raus. Es ist nicht populär, über Leidenstheologie zu reden. Aber das ist unsere Wirklichkeit, ihr Lieben. Unsere Wirklichkeit. Niemand wird was erspart. Wir werden entkleidet durch Verlassenheit. Wir werden gegeißelt durch Armut. Wir werden versucht und angefochten, es geht nicht mehr. Weißt du, Gott ist da, der Rechtschafft. Und am Schluss bleibt dir nur noch der liebe Gott übrig. Und das ist gut so, dass am Schluss nur noch der liebe Gott übrig bleibt. Jesus ist die Wahrheit, das Leben. Der Weg. Für Ungläubige ist Golgatha ein großes Fragezeichen, warum gerade das sein musste. Warum gerade ich? Das für die Ungläubigen ist das Leiden ein Problem. Die werden mit dem Leid nicht fertig, mit den Schwierigkeiten nicht fertig, mit den Sorgen nicht fertig, mit der Krankheit nicht fertig, mit der Arbeit, mit der Belastung nicht fertig. Aber wenn du Gott hast, die dir auf den Herren harren, kriegen neue Kraft und fahren auf wie Adler. Ein Sprichwort sagt, wenn die Götter kämpfen, dann leiden die Menschen. So, das ist in der Welt. Das ist bei den Mächtigen und Starken und Großen. Aber Gott ist Baby geworden. Gott ist herabgestiegen. Das ist gegen die Vorstellung der ganzen Geisteswelt, Religionswelt. Und deshalb ging Jesus in den Riss. Deshalb ist er Knecht Gottes geworden, wurde verachtet. Oder wenn ich in 1. Petrus Kapitel 2 lese, und dazu seid ihr jetzt beruft, von Christus ähnlich zu sein, in seinen Fußstapfen zu gehen. Jetzt seid ihr berufen, in seine Fußstapfen zu gehen. 1. Petrus 2, Vers 21 und so weiter. Er, der von keiner Sünde was wusste und keine Sünde getan hat, keinen Betrug in seinem Mund hatte, er hat weitergekämpft. Und du musst lernen, und das ist genau, was Jesus tat, Unrecht erleiden. Unrecht erleiden. Du glaubst gar nicht, wie hart das Leben ist. Wie oft und an wie vielen Stellen musst du Unrecht erleiden. Da tust du was und niemand sagt dir Dankeschön. Da gibst du und, ja, gut, ist in Ordnung. Verstehst? Aber, und niemand beachtet dich. Aber Jesus beachtet die Kleinigkeiten, das Schärflein der Witwe. Das ist Jesus. Und wir sind berufen, den Weg Jesus zu gehen. Er, der von keiner Sünde wusste, er, der nichts falsch gemacht hat, er wurde einer von uns und hat gelitten. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und er hat diesen ganzen Zorn über sich ergehen lassen. Gott gab uns seinen Sohn, damit wir wissen, wie das Leben weitergeht. Wie wir für Gott leben. wie wir zum Sieg gelangen, und zwar zum wahren Sieg. Gott versöhnte sich selbst mit der Menschheit. Das heißt, Johannes, guck mal her, du musst dich mit dich selber versöhnen. Das ist, Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Du musst dich mit sich selbst versöhnen. In dir sind zwei Seelen, zwei Geister, zwei Herzen, zwei Klappen. Verstehst du? Und jetzt musst du die Brücke bauen. Und das Kreuz ist die Versöhnung. Ja, Herr. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Komme das, was du gesagt hast. Und ich nehme das im Glauben an. Jesus hat die Versöhnung in dir geschaffen. Und seitdem ich Jesus kenne und Jesus verstehe, und jedes Mal verstehe ich ihn besser. Manchmal verstehe ich ihn nicht gut, aber manchmal verstehe ich ihn besser und so weiter. Wenn ich so in einer Situation drin bin, verstehe ich meinen Jesus viel, viel besser. Weißt du, von oben herab kann man leicht reden, das ist Jesus. Aber wenn du selber mal in der Situation drin bist, wenn nichts mehr läuft, wenn es nichts mehr gibt, wenn du nichts mehr kannst, wenn du total hilflos bist, dann kannst du nur sagen, mein Gott, mein Gott. Aber du weißt, wo der Sieg herkommt. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Die auf den Herrn harren. Du musst nur einfach dein Vertrauen nicht wegwerfen und du musst den Sinn von Golgatha erkennen. Golgatha ist nur, in ein paar Stunden ist alles vorbei. Und genau so in deinem Leben, in ein paar Stunden ist alles vorbei. Manchmal in ein paar Minuten. Es braucht gar nicht so lange. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Aber dann kommt die Ewigkeit. Und von Jesus heißt es sogar, er wird ewig leben. Also der Knecht Gottes wird lange Zeit leben, langes Leben haben. Aber der ist mit 30 gestorben. Ist das langes Leben gewesen? Nein. Du musst die Ewigkeit sehen. Gott spricht von der Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist dir versprochen. Und du darfst so haben, diese Ewigkeit. Es steht dir zu. Und versöhn dich mit Gott. Das eine weißt du, die innere Stimme sagt dir so und so und so und so. Und jetzt, du musst es auch sagen, auch übereinstimmen mit dem, was Gott sagt, was Gottes Wille ist, was Gott vorhat mit dir, was dein Schicksal ist. Golgatha, kein Unfall, sondern Golgatha ist der Platz, wo Versöhnung geschaffen wird, in deinem Schädel. Schädelstätte heißt es Golgatha auf Deutsch übersetzt, heißt es, in deinem Kopf muss es eingehen, es muss einleuchten, dieses Aha. Deswegen. Jesus starb deswegen. Für mich. Für meine Situation. Damit ich das auch kann. Geschwister, lasst uns von diesem Aberglauben weggehen. Gott macht das alles schon für mich. Nein, der macht gar nichts. Dir bleibt nichts erspart. Gott macht nicht alles. Er zeigt dir, wie es gemacht wird. Er gibt seinen Heiligen Geist. Aber machen musst du alles. Ausbaden musst du alles. Ja, da macht er gar nichts. Aber er zeigt dir, er hat gezeigt, das geht so. Folgt meinem Beispiel. Ein Vorbild habe ich euch gegeben. Nicht nur bei der Fußwaschung. In allen anderen Dingen. Es war die Entscheidung Jesu, den Weg zu gehen und alles uns vorzumachen, wie es gemacht wird, wie es gearbeitet wird. Gott will dich erretten von diesem verkehrten, verdorbenen Geschlecht. Und das kann nur geschehen, wenn du mitmachst. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Gott macht nichts ohne mich und nichts ohne dich. Er gebraucht uns. Sei entschieden, Jesus zu folgen, egal wie es weitergeht, egal wie es mit dir, mit mir, mit uns weitergeht. Wir wissen nicht, wie unser Leben ablaufen wird. Plötzlich bist du weg. Warte nicht auf die Entrückung. Ja, der Herr wird kommen. Nein. Der Herr wird vielleicht gar nicht so schnell kommen. Aber du wirst in die Ewigkeit gehen. Und jeder von uns wird diesen Schritt gehen, früher oder später. Deshalb die Kreuzigung Jesu ist mehr als nur eine Kreuzigung oder eine Kreuzigung von vielen Kreuzigungen. So hat es gemacht. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, der uns vorausgegangen ist, der alles getan hat. Der Tod Jesu ist etwas Besonderes auf der einen Seite. Und du lebst auch ein besonderes Leben. Weißt du, das Leben, das du lebst, ist einmalig. Das macht kein Zweiter durch. Wenn du ehrlich bist. Kein Zweiter. Auch wenn alles so viel Ähnlichkeiten hat. Aber du musst es tun. Auf deine Art. Mit deinem Verstand. Mit deiner Sicht. Mit deinem Denken. Mit deiner Auffassung. Der Tod Jesu wurde 1000 Jahre voraus schon vorhergesagt. Im Psalm 22. Da heißt es ja, der David besingt es in seinem Lied und Jesus am Kreuz betet die Worte am Kreuz aus Psalm 22. Das ist sein Leben, das da sich abspielt. Aber das war schon beim David vorgesehen. David musste dieses Leben auch leben. Verstehst du? Wir denken manchmal, also was ich erlebe, das ist einmalig. So was, was ich erlebe, das erlebt kein Mensch. Die Bibel sagt, es gibt nichts Neues und nichts Besonderes unter der Sonne. Das hat es schon alles gegeben. Es hat schon alles gegeben. Vielleicht mit anderen Vorzeichen, aber es hat alles gegeben. Golgatha war eine Verschwörung gegen Gott. Und dein Golgatha ist auch eine Verschwörung von allen möglichen Leuten um dich herum. Ob du das glaubst oder nicht? Die haben sich alle verschworen. Die haben sich gegen dich verschworen. Aber Gott hat Jesus Recht verschafft und Recht gegeben. Auf Golgatha geschieht etwas, das Gott dann nachher selber tut. Wenn du festgenagelt bist, wenn du festgefahren bist, wenn du in der Sackgasse steckst und nicht mehr weiterkommst, dann fängt Gott an zu handeln. Wo du am Ende mit deinem Latein bist. Und dann wird die Ehre Gottes wiederhergestellt. Golgatha bringt uns unsere Erlösung. Nach der Auferstehung begegnete er Menschen, die nicht verstanden, wieso die Kreuzigung war. Warum musste Christus leiden? Die haben nicht verstanden. Und dann muss Jesus dir nochmals erklären, warum das alles so war, diesen beiden Emmaus-Brüdern. Warum er leiden musste. Wir dachten, und die Frauen haben uns noch erschreckt, dass die haben erzählt, da wäre ihnen was im Garten dort erschienen. Jesus erklärt sich selber. Und in der Situation nachher, wenn die Auferstehung stattgefunden hat, wenn du bei Jesus bist und das Ziel erreicht hast, dann wirst du die Welt ganz anders verstehen, mit ganz anderen Augen sehen. Hernach wirst du alles erfahren, auch was Golgatha betrifft, das Kreuz. Und er fing, Lukas Kapitel 24, Vers 27, und er fing an bei Moses und allen Propheten und legte ihnen die Schrift aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt ist, musste nicht Christus leiden. Und noch unterstrichen, das war kein peinlicher Betriebsunfall in der Geschichte Gottes mit den Menschen. Auf Golgatha geschah etwas Gewaltiges, etwas Großartiges. Da geschah eine Generalamnestie. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das nicht passiert wäre, hätte Jesus uns niemand was vergeben können. Wenn ihm niemand was angetan hätte, wem hätte er was vergeben sollen? Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen. Da wird das Vaterunser regelrecht erfüllt. Dort auf Golgatha wird uns Menschen der Schlüssel der Erlösung übergeben, das Geheimnis Gottes offenbart. Durch Leiden hier geht der Weg zu dir. Vom Kreuz zur Krone, das ist der Weg. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. 2. Korinther 5, Vers 19. Hier hat Gott den Satan den Kopf zertreten, den Starken überwunden, Römer 16, Vers 20, und unter deine Füße gelegt. Das ist dort auf Golgatha passiert. Den Satan, das Böse, die Ungerechtigkeit, das Leid, das Elend, das Chaos, die Hölle zertreten. Golgatha, deshalb war keine menschliche Erfindung, sondern das Werk des lebendigen Gottes. Das Handeln des lebendigen Gottes. Eine Konstruktion Gottes dort auf Golgatha. Also schlimmer kann es nicht mehr kommen. Und gerade da passierte dann das Wunder der Erlösung. 3 Stunden Sonnenfinsternis. Erdbeben. Und dann Heilige werden in der Stadt Jerusalem gesehen. Das ist kein menschliches Werk. So viele starben am Kreuz. Aber das, was dort passierte, war einmalig. Das war Werk von höherer Macht, höherer Gewalt. Soll das alles Zufall sein? Erdbeben, Sonnenfinsternis, 3 Stunden lang. Der Vorhang zerreißt im Tempel. All das sind Zeichen, offensichtliche Zeichen. Hier hat Gott das Opfer Jesu angenommen. Hier muss nicht mehr jetzt groß geopfert werden. Das Kreuz ist der einzige Einstieg oder Ausstieg aus der Hölle. Jesus stieg hinab und er holte die Hölle gefangen. Ist der Einbruch in die Hölle. Damit hat der Teufel nicht gerechnet. Da dachte Jesus, kann nicht sterben, der Sohn Gottes. Jesus konnte ganz gut sterben. Und er ist wirklich gestorben. Er ist wirklich geboren, er hat wirklich gelebt und er ist wirklich gestorben. Und er ist wirklich auferstanden und er wird wirklich wieder in den Himmel gefahren und er wird wieder wirklich wiederkommen. Alles wirklich. Ist derselbe Jesus. Gott hat ihn beschlossen, dass er diesen Weg geht. Satan wollte Gott vernichten, aber er hat es nicht geschafft. Und Satan will dich und mich vernichten. Ich weiß nicht, ob du das siehst oder glaubst, ob das dir einleuchtet. Das ganze Leben ist gegen dich, du darfst das nicht und du solltest nicht glücklich sein, du solltest nicht gesund sein, du solltest nicht reich sein, du solltest nicht alles haben, was du nötig hast zum Leben, du solltest verarmen, verdrecken und umkommen, verloren gehen. Das ist das Leben, was gegen dich gerichtet ist, du sollst nicht weiterkommen. Satan will dich vernichten. Er hat auf dich abgesehen, weil du ein Geschöpf Gottes bist, weil du an Jesus angeblich glaubst und ihn liebst. Unsere Erlösung in Christus beruht nicht nur auf das Kreuz, sondern auch auf die Auferstehung. Und Gott hat ihn auferweckt. Und das ist das Siegel. Die Auferstehung gehört mit zur Kreuzigung. Das können wir nicht trennen von der Kreuzigung, die Auferstehung. Er ist auferstanden und er lebt. Das macht Geschichte. Golgatha war kein Unfall, sondern eine Entscheidungsschlacht. So wie da die Geschichte von David und Goliath. Da stehen zwei Heere gegeneinander und dann tritt dieser Starke und spottet und sagt, ja, ihr Israeliten, was habt seid ihr für Kauze, versteckt euch, ihr fürchtet euch und. Ihr habt keine Waffen, ihr könnt euch gar nicht kämpfen, selbst wenn ihr wollt. Ihr seid nicht in der Lage. Und er 40 Tage lang, das ist ein Leben lang eigentlich symbolisiert, verspottet dieser Goliath die Israeliten, lacht sie aus. Der Teufel hat die Menschen lang genug ausgelacht, liebe Leute. Bis der eine kam, dieser junge David, der Davidsohn, Jesus Christus, bis der die Bühne betrat. Als dieser Davidsohn die Bühne betrat, wer ist dieser Unbeschnittene? Wer ist dieser Spötter? Das ist der Goliath, ein ganz starker, ein ganz mächtiger. Du musst Angst haben vor ihm. Sein Speer, der hat 6 Finger, 6 Zehen. Also, guck mal, wie stark der ist. Aber da kommt der Sohn Gottes, der Sohn Davids oder Nachkomme Davids und da sagte, du kommst zu mir mit Speer und Schild und was weiß ich, so gut gerüstet und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann passiert es. Entscheidungsschlacht. Und diese Entscheidungsschlacht bringt die Wende. Dieser kleine Kieselstein bringt die Wende. Dieses Kreuz Jesu, nur ein Kreuz, bringt die Wende. Der große Riese fällt um. Entscheidungsschlacht wie Stalingrad. Da muss noch lang gekämpft werden. Oder Waterloo. Da muss noch lang gekämpft werden. Oder Marathon. Da muss noch lang gekämpft werden. Aber der Läufer kommt und rast rein zur Stadttor und sagt, wir haben gesiegt. Und stirbt nach der Legende. Er stirbt, dieser Marathonläufer. Wir haben gesiegt. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Wir haben gesiegt. Die persische Herrschaft ist gebrochen. Die Entscheidungsschlacht ist gefallen. Jetzt, wir müssen noch auf den Endsieg zuarbeiten. Marathon war nur der Höhepunkt der Schlacht. Golgatha war nur der Höhepunkt der Schlacht. Wir haben gesiegt. Und jetzt heißt es, in diesem Sieg weitermachen, im Sieg Jesu. Wie schön, wie singen wir, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Deine Goliaths, die gibt's massenweise. Die schießen wie Pilze aus dem Boden. Goliath hat noch 5 Brüder. Und jetzt, wir haben gesiegt über das ganze irdische Zeug, über die Philister, die uns so verspottend auslachen. Und da laufen sie. Ihr Großer ist gefallen. Der Endsieg kommt, wenn Jesus kommt. Halleluja. Lass uns aufstehen. Der Endsieg kommt. Die Entscheidungsschlacht ist gefallen. Golgatha war kein Unfall. Das war die Entscheidungsschlacht. Die Erde bebt, die Sonne verfinstert sich. Tote stehen auf. Vor was auch immer. Die stehen auf und sie werden gesehen in der Stadt. Menschen begegnen ihren Bekannten, ihren Lieben, wie auch immer. Golgatha war kein Unfall. Es ist eine göttliche Realität. Halleluja. Es ist der Schlüssel zum Sieg, zum Erfolg. Vater, ich danke dir, dass du Jesus sandest. Und Jesus, ich danke dir heute Morgen ganz besonders, dass du für mich gekämpft hast, dass du für mich in den Riss gegangen bist, dass du Satan überwunden hast, diesen riesen Goliath, der mir in den Weg stand, der mich verspottete, mich verlästerte, der mir nichts gönnte, der mich beraubte und der mich unterdrückte und der mich ungerecht behandelte. Ich danke dir, Jesus, dass du uns den Sieg gegeben hast über den Goliath. Und jetzt jagen wir die Philister in dem Namen Jesu. Halleluja. Jetzt jagen wir die Dämonen, jetzt jagen wir die Krankheiten, jetzt jagen wir die Schwachheiten, jetzt jagen wir alles Negative vor uns her. Halleluja. Und wir machen eine große Schlacht, denn du bist der, der die Schlacht gewonnen hat und du hast die Entscheidungsschlacht geschaffen und jetzt kommt der Endsieg. Jesus, wenn du kommst, wenn du den Planeten Erde betrittst, dann wird der Endsieg kommen für alle Zeit und Ewigkeit. Der Starke ist besiegt und Gott hat Satans, der Schlange, den Kopf zertreten und ihn unter deine Füße gestellt. Fang an, in diesem Sinne zu leben. In dem Namen Jesus haben wir den Sieg. Halleluja, Vater, segne die Kinder Gottes überall, wo sie Karfreitag feiern. Lass sie nicht traurig sein, sondern lass sie glücklich sein. Es hat der Löwe aus Juda gewonnen. Er hat die Schlacht gekämpft. Er hat gewonnen. Der Frühling kommt, der Durchbruch in der Natur, so wie wir das hier erleben. Frühling in der Natur, so erleben wir es, den Durchbruch. Herr, nicht mehr der Tod hat das Sagen, sondern das Leben hat das Kommando übernommen. Jesus, du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Ich bete dich an. Halleluja, Halleluja. Gelobt sei dein Name. Amen.